dadurch, dass wir sehr, sehr schlanke Hierarchien haben, dass wir halt eben hohe Wert auf direkte Kommunikation und weniger auf Mails und Meetings legen, sondern wir haben das beispielsweise die Meetings auf ein absolutes Minimum zurückgeführt, weil wir sorgen, dass jeder weiß, was zu tun ist. Und wenn dann im Rahmen der Arbeit dann irgendwas anfällt, klärt man das auf operativer Ebene, ohne dass man direkt ein Meeting einbaut. Im Übrigen bin ich davon überzeugt, dass halt die Anzahl der Meetings der Indikator für die Inkompetenz einer Organisation ist. Je mehr Meetings, desto ineffizienter werde ich. Und das wollen wir vermeiden, indem wir klare Strukturen schaffen, indem wir digitalisieren, indem wir bei der Digitalisierung die Mitarbeiter mitnehmen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts DUB Business Talk, in dem wir uns mit klugen Köpfen über neue Ideen für die Arbeitswelt austauschen. Heute mit einem kleinen Ausflug ins Gesundheitswesen. In Zeiten, in denen Pflegekräfte und Klinikteams mehr denn je im Fokus stehen, geht es um echte Lösungen aus der Praxis. Wie gelingt Führung mit Herz? Wie halten wir Fachkräfte im Beruf? Und wie schaffen wir nachhaltige Strukturen für alle Beteiligten? Die Akura Fachklinik steht für modernste Orthopädie mit Spezialisierung auf Endoprothetik sowie medizinische Rehabilitation. Ihr ganzheitlicher Ansatz verbindet interdisziplinäre Versorgung mit optimalen Patientenergebnissen. Und damit starten wir ins Gespräch mit Achim Schütz, Leiter der Akura Fachklinik mit Hauptsitz in Albstadt. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Ja, Frau Kunz, vielen Dank. Auch vielen Dank für das Kompliment. Wenn Sie sagen, mit klugen Köpfen über neue Ideen sprechen, fühle ich mich positiv angesprochen und möchte mich bedanken auch für die anderen Geschäftsführer der Fachklinik und für die Mitarbeiter. Danke.
Sehr gerne. So starten wir doch gut ins Gespräch. Und wir können vielleicht noch, ist das immer eine Chance, auch nochmal jemand direkt einen Profi zu fragen. In Albstadt ist ja der Hauptsitz. Ist es denn jetzt eigentlich auf der Schwäbischen Alb oder in der Schwäbischen Alb? Ich bin mir da immer nicht ganz sicher.
Ja, ich bin ja nun auch nicht hier heimisch, also von daher fragen Sie auch einen Ahnungslosen, aber ich denke, das ist auf der Schwäbischen Alb. Ja.
Okay, gut. Dann haben wir einmal da auf jeden Fall das schon mal geklärt, aber kommen wir jetzt zum Thema. Also für einen Start in den Pflegeberuf braucht es sehr viel Menschlichkeit, Verantwortungsbewusstsein und ein Stück weit auch Idealismus. Und gleichzeitig brechen laut Zahlen des Bundesfamilienministeriums 3 von 10 Azubis ihre Ausbildung frühzeitig ab. Was passiert denn dazwischen und was müsste sich da ändern?
Ja, grundsätzlich hole ich ein bisschen aus, weil ich glaube, nicht nur im Pflegeberuf und im Gesundheitswesen, da vor allen Dingen, aber insbesondere brauchen wir mehr Menschlichkeit, mehr Verantwortung, mehr Pflichtbewusstsein. Das ist ja ein gesellschaftliches Problem. Hier merkt man es natürlich besonders, weil wir ja kranke Menschen pflegen. Von daher bedeutet das da besonders halt eben ein verantwortungsvoller und auch ein toller Job. Ne, keine Frage. Und woran liegt das halt? Das muss man einfach ganz klar sehen. Das Bildungsniveau ist in Deutschland gesunken. Das werden sicherlich auch Kollegen anderer Branchen bestätigen, dass die Azubis, die wir heute einstellen, die schulische Leistung nicht mehr erbringen, wie sie noch früher erbracht worden. Das heißt, wir stellen auch Personen, Auszubildende ein, die wir früher vielleicht nicht eingestellt hätten, um sie durch Praxisanleiter, durch Coaching dann halt zu unterstützen, dann halt die Ausbildung auch zu schaffen. Aber leider können wir halt eben Versäumtes nicht nachholen. Und da muss man einfach sagen, das Bildungsniveau in Deutschland hat sich deutlich verschlechtert. Jetzt ist die Frage, was tun wir dann daraus? Ne? Das ist schon klar. Das heißt, wir nehmen das in Anspruch. Wir haben halt sehr viele Praxisanleiter. Wir haben eine gute Schule und wir coachen die als Auszubildenden. Wir geben denen auch eine zweite Chance. Das heißt, wenn sie beim ersten Mal die Prüfung nicht bestehen, dann unterstützen wir sie weiter. Und es ist nicht so, dass wir halt eben schnell die Flinte ins Korn werfen und in der Probezeit beispielsweise, wenn wir merken, der hat schulische Probleme, dann halt eben einen schon kündigen, sondern wir begleiten die und sagen wir mal, bemühen uns halt eben und achten eher dann halt, ist die Person gewillt und motiviert, dann unterstützen wir sie und das, ich sag mal, das schulische Spektrum, das können wir dann schon so unterstützen, dass sie die Ausbildung noch schaffen. Hier ist es nur wichtig, dass man halt eben die Bereitschaft dafür hat und ich sag mal so ein bisschen auch in unserem Interview wird ja so ein bisschen spezifisch, also ich sag mal so ein bisschen drastisch dann halt auf den Punkt bringen, um es zu verdeutlichen. Hier an der Stelle Augen auf der Berufswahl. Man muss schon gucken, worauf man sich einlässt. Beispiel hat man im Krankenhaus der Schichtdienst. Ne? Das heißt, da muss man auch bereit sein, diesen Schichtdienst abzuleisten. Man hat eine Verantwortung und Eigenständigkeit, Selbstbehauptung, Teamfähigkeit und eine Verantwortlichkeit, die sollte man schon mitbringen in diesem Beruf. Und das kann man alles erlernen, wenn man das denn möchte.
Glauben Sie denn, das hat auch was damit zu tun mit der idealistischen Vorstellung des Berufs und dann der tatsächlichen Belastung, wenn man dann im Beruf ist und die Realität sieht? Sie sprechen da ja auch häufig von dem Unterschied von tatsächlicher und gefühlter Belastung. Welche Rolle spielt das denn?
Ja, das ist eine große, das hat, spielt eine große Bedeutung. Ja, es wird sehr viel, also ich sag mal, es ist im Volksmund sehr viel, die Pflege ist schlecht bezahlt, man ist sehr stark belastet halt. Sie sprechen ja das Thema der gefühlten und der tatsächlichen Belastung an. Wenn man halt die tatsächliche Belastung, da gibt es Parameter, da kann man das, wie viele Patienten werden pro Pflegekraft versorgt und auch gewichtet um ihre Krankheitsintensität, sogenannte Case-Mix-Punkte nennt man das, da ist eigentlich die Kennzahl halt rückläufig, leicht rückläufig. Vor allen Dingen seit Corona ist sie rückläufig. Das heißt also, berechnet ist die Belastung halt rückläufiger, gefühlt ist sie höher. Das hat was mit der gesellschaftlichen Einstellung und auch mit der Mentalität zu tun und vor allen Dingen auf der einen Seite tatsächlich mit Prozessen, die total relativ chaotisch sind. Wir haben halt, das darf man nicht vergessen, fast 50% der Arbeitszeit verliert eine Verwaltung, eine Pflegekraft für bürokratische Dokumentationspflichten. Und das ist genau das, was halt eben dann halt von dem eigentlichen Beruf abhält, nämlich Menschen zu pflegen. Würde man das reduzieren, da kommen wir vielleicht später im Laufe des Interviews noch dazu, weil es wird ja von Pflegemangel dann gesprochen. Also ich sag mal bewusst provokant, wir haben keinen Pflegemangel, weil wenn man 50% dokumentarische Tätigkeiten hat und würde die um die Hälfte reduzieren, dann hätte man ein Viertel mehr Pflegekräfte. Und die machen genau das, was sie wollen, nämlich Menschen pflegen. Mhm. Das heißt, auch da die gefühlte Belastung, wenn man hier noch ein Dokument unterschreiben muss und dann halt, wenn die Prozesse nicht abgestimmt sind, wo ist der Patient, ist er noch in der Funktionsdiagnostik, ist er noch in der Untersuchung, ist er noch im OP, sind die Unterlagen alle vollständig, fehlende Digitalisierung beispielsweise ist ein Thema, dann hält das auf und das nervt. Das kennt ja jeder aus seinem Beruf, auch die Hörer, die vielleicht nicht im Gesundheitswesen tätig sind. Wenn man den ganzen Tag sich abstrampelt und sich viele Mühe gibt und hat das Gefühl, man hat nichts so wirklich erledigt, weil man die man erreichen wollte, nicht telefonisch erreicht hat, dann ist man abends müde und unzufrieden. Im Gegensatz, wenn alles klappt und ich habe acht Stunden am Tag wirklich viel zu tun, aber habe das Gefühl, boah, ich habe viel erreicht, dann ist man zwar genauso müde, aber dann halt eben doch viel positiver gestimmt und glücklicher letztlich, weil man sich dann sagt, Mensch, ich habe heute irgendwas erreicht. Und das ist ja das Tolle am Gesundheitswesen, dass wir ja Menschen dann helfen, ihre Krankheit zu bewältigen oder halt eben die Leiden zu lindern. Halt. Ein total sinnbewährter Beruf, den ich auch nur empfehlen kann halt, ne? Aber wie gesagt, nicht jeder ist dafür geeignet. Dann sollte man sich überlegen, was man denn machen möchte.
Genau, jetzt ging es ja auch schon um das Thema Krankheit. Eine Ironie des Gesundheitswesens ist ja, dass gerade auch die Menschen, die andere pflegen, sich kümmern, oft selbst dann an ihre gesundheitlichen Grenzen kommen, sei es körperlich, sei es mental. Sie als Klinikleitung haben dann natürlich auch eine Verantwortung ihren Mitarbeitenden gegenüber. Was ist da Ihr Ansatz, dem entgegenzuwirken?
Ja, also die Ironie des Gesundheitswesens ist die Ironie des Lebens halt, ne? Also das ist ja die Ausgangsfrage ja in der Anmoderation wurde sagen, was ist Führung mit Herz, was sind nachhaltige Strukturen? Und Führung mit Herz ist dann halt eben, dass wir das Arbeiten, dass wir ja grundsätzlich, und da will ich jetzt keinen Vortrag halten, aber da gibt es ja Literatur zur systemischen Führung halt, eben zur menschengerechten Führung halt. Wir haben ja unser Gesellschaftssystem mechanisiert und wir führen halt eben Menschen, nicht triviale Systeme, wenn man wissenschaftlich spricht, wie triviale Systeme. Das funktioniert, das sind Menschen. Menschen mit Herz, Verstand und so. Und wenn man sagt, das Ironie des Gesundheitswesens, dass die Menschen, die andere pflegen, selbst an ihre gesundheitlichen Grenzen kommen, ja, das ist natürlich, weil die Gesellschaft überaltert. die Mitarbeiter ja auch, ist ja Teil der Gesellschaft. Ja, und so wie ein Friseur mal einen Haarschnitt braucht, ne, braucht auch mal eine Pflegekraft eine Untersuchung. Und wie komme ich der Verantwortung nach? Ich möchte mal sagen, also Verantwortung, jeder Mitarbeiter, jeder Mensch ist für sich selber verantwortlich. Das wird auch leicht, ich sag mal, von der Gesellschaft weggedrückt. Die Politiker sind dafür zuständig, die Führungskräfte sind dafür zuständig, nur ich nicht. Nein, es gibt eine Eigenverantwortung des Mitarbeiters und ich glaube, dass er das so machen möchte. Also ich habe sehr gute Erfahrungen damit, dass wir Mitarbeiter, ob Ärzte, Therapeuten oder Pflegekräfte oder auch Techniker oder Küchenmitarbeiter, die wollen einen tollen Job machen. Und ich muss als Geschäftsführer denen den Rahmen geben, dass sie ihren Job ohne Gesundheitsgefährdung gut verrichten können und die Rahmenbedingungen dafür schaffen. Ich sorge dafür, dass der Rahmen klar ist, was gemacht wird. Das Wie, dafür sind die Experten. Ich bin keine Pflegekraft, bin kein Arzt, das wissen die selber. Und in der systemischen halt, systemgerechten Führung gebe ich ihnen die Möglichkeit, sich denn zu verwirklichen und möglichst das, wir haben ja eben drüber gesprochen, 50% ist nicht Pflegetätigkeit, Beispiel der Pflege. Bei den Ärzten ist es genauso, auch fast die Hälfte ist für die Ärzte auch dokumentarische Tätigkeit. Ich sie unterstützen, dass man das digitalisiert, dass man von den 50% ein paar Prozentpunkte wegnimmt. Ich würde mir wünschen, mehr entbürokratisieren durch die Politik oder lasst eigentlich die Führungskräfte in den Gesundheitseinrichtungen das selber steuern. Nimmt denen nicht so viele Vorschriften, dann kriegen wir schon viel mehr Effizienz in das System. Da ich das aber nicht ändern kann, versuchen wir das im Kleinen und das können wir in einem kleinen Fachklinikum halt. Wir sind sehr, sehr familiär, können wir das besser, weil wir enge Kommunikationswege haben und können uns selber unterstützen, wie wir die Prozesse verschlanken.
Haben Sie denn da konkrete Beispiele? Also was läuft bei Ihnen im Haus anders als in anderen Kliniken? Was ist Ihnen wichtig?
Ja, und mir ist wichtig, dass was also menschlich dann halt eben zwischenmenschlich gut funktioniert, interdisziplinär funktioniert und es gibt eine hervorragende Zusammenarbeit zwischen allen Berufsgruppen. Das sind nicht nur Ärzte, Pflegekräfte, das sind die Therapeuten, das ist die Küche, das sind die Putzfrauen, das ist also im Prinzip, ich sage mal, Teamwork im wahrsten Sinne des Wortes und dadurch, dass wir sehr, sehr schlanke Hierarchien haben, dass wir halt eben hohe Wert auf direkte Kommunikation und weniger auf Mails und Meetings legen, sondern wir haben das beispielsweise die Meetings auf ein absolutes Minimum zurückgeführt, weil wir sorgen, dass jeder weiß, was zu tun ist. Und wenn dann im Rahmen der Arbeit dann irgendwas anfällt, klärt man das auf operativer Ebene, ohne dass man direkt ein Meeting einbaut. Im Übrigen bin ich davon überzeugt, dass halt die Anzahl der Meetings der Indikator für die Inkompetenz einer Organisation ist. Je mehr Meetings, desto ineffizienter werde ich. Und das wollen wir vermeiden, indem wir klare Strukturen schaffen, indem wir digitalisieren, indem wir bei der Digitalisierung die Mitarbeiter mitnehmen. Das heißt, wir haben so Key Groups, die gucken sich die Systeme an und die entscheiden halt, wie die hier eingeführt werden. Dann haben wir ein Programm, das wie WhatsApp funktioniert, aber datensicher ist, wo wir unsere Daten, datengeschützt, auch für die Patienten geschützt, für die Mitarbeiter geschützt, austauschen. Das heißt, jeder Mitarbeiter sollte direkt informiert werden, was im Hause denn passiert. Und Kommunikation ist das A und O guter Führung, auch der Eigenführung. Und wir unterstützen die Mitarbeiter darin, selber Verantwortung zu übernehmen, weil das ist uns nach unserem Menschenbild, verstehen wir das so, dass jeder Mitarbeiter bestrebt ist, auch eine gute Arbeit und eine sinnvolle Arbeit zu leisten. Und die Umgebung schaffen wir, aber das zu erfüllen, übernehme ich Verantwortung für die Mitarbeiter? In dem Fall nein, das erwarte ich von einem Mitarbeiter. Und das ist oft, das klingt immer so Erwartungshaltung, aber das ist ja, sind ja nicht meine Kinder, das sind ja erwachsene Menschen, die hervorragend, also man ist oft über, ich bin oft überrascht, was für Fähigkeiten und Wissen ein Mitarbeiter haben. Beispiel gibt es die innerbetriebliche Fortbildung, dass man halt sagt, Mensch, wir haben dann halt irgendein Thema, wie geht man halt bei Palliativpatienten, das trifft jetzt auf eine Orthopädie bei uns nicht zu, ist ein Beispiel, das mir spontan einfällt, wie geht man da um, weil das ja die Pflegekraft den Arzt ja belastet. Und da gibt es halt tolle Lösungsszenarien von Mitarbeitern, die ja Tag ein, Tag aus in diesem Job sind, wie sie diese Last dann halt eben bewältigen können. Und die vermitteln das den anderen Kollegen. Und das ist ein, das schafft eine Kultur des Miteinanders.
Eigenverantwortung ist ja oft dann auch die Freiheit, sich zu entwickeln und sein Können auch sozusagen zu nutzen und sich eigene Sachen zu überlegen. Ich erinnere mich da auch noch an uns, wir hatten im Vorgespräch auch noch ein Beispiel von der Bachelor-Studentin, glaube ich. Das fand ich auch ganz spannend. Was ist denn da das konkrete Beispiel? Kannst du das nochmal erzählen?
Ja, das ist ein kleines Beispiel, aber das bedeutet halt, wenn jemand eine gute Idee hat, da machen wir kein betriebliches Vorschlagswesen mit Incentivierung, sondern jeder kann, wird unterstützt, sich dann einzubringen. Und da gibt es halt eine Auszubildende, die muss eine Bachelorarbeit erstellen und hat sich überlegt, Mensch, das wäre doch ein tolles Thema. Wir haben auf der geriatrischen Rehabilitation, haben wir nicht so eine richtige Wohlfühloase für die Patienten. Und da gibt's einen Raum, ich mache dann halt eben ein Konzept, wie der ausgestaltet wird, wie der auch eingerichtet werden soll und erstelle auch einen Kostenvorschlag. Ne? Als Kaufmann muss man ja wissen, was es das kostet. Hervorragend gemacht und das werden wir umsetzen. Und das ist natürlich ein Beispiel für die anderen, ja, wie es möglich ist, dass man sein eigenes Arbeitsumfeld dann strukturieren kann. Und für die Mitarbeiterin, die das macht, ist natürlich ein tolles Feedback, dass wir das so, wie sie das geplant hat, umsetzt. Da muss kein Geschäftsführer oder technischer Leiter, das können die Mitarbeiter entscheiden. Und das ist ein Stück weit Kultur, dass wir uns unseren Arbeitsumfeld selber schaffen können.
Also echtes Mitgestalten sozusagen, ne? Genau, dieser ganzheitliche systemische Ansatz, der spiegelt sich ja aber auch bei Ihnen im Umgang mit Patienten und Patientinnen an vielen Stellen wieder. Etwa bieten Sie für alle begleitend, wenn Sie bei Ihnen im Haus sind, auch Psychotherapie an. Inwiefern, jetzt ein bisschen größer gezogen das ganze Thema, inwiefern müssen wir Gesundheit und insbesondere Heilung neu denken?
Ja, neu denken, also ich sag mal, da gibt es das Konzept der systemischen oder lösungsorientierten Führung, dass wir halt eben unterscheiden müssen zwischen trivialen Systemen und nicht trivialen Systemen. Was ist das als Beispiel? Ein triviales System ist Ihr Auto. Wenn Ihr Auto defekt ist, bringen Sie sie zur Werkstatt, sagen halt, was dann fehlt, also die Kupplung oder irgendwas, ich weiß nicht, der fährt nicht mehr, wird ein Ersatzteil eingebaut, dann funktioniert das dann wieder. Das funktioniert bei nicht trivialen Systemen nicht, wie der Mensch. So, das heißt, er kommt mit Rückenbeschwerden zu uns. Ne? Diese Rückenbeschwerden können auch psychischen Ursprungs sein. Wir können dann halt eben dann durch die Operation das Symptom, nämlich den Rückenschmerz, dann heilen. Aber der Patient kann sich ja nur selber von seinem Problem heilen. Deswegen möchten wir dann durch eine Kooperation psychosomatische Unterstützung anbieten. Wir haben ja Kurse der Prophylaxe, die wir anbieten. Wenn es nichts hilft, ist auch, ich meine, auch ein Vorurteil, dass wir in deutschen Kliniken jeden Patienten, der zu uns kommt, direkt unter das Messer legt. Das mag ja vielleicht vorkommen, ist aber, ich sage mal, unternehmerisch ein schlechter Ansatz. Und wir machen das nicht, sondern wir versuchen dann halt bei einer, nehmen wir ein Beispiel Knieprothese, das Knie zu erhalten, solange es geht. Wenn es halt nicht mehr geht und der Patient das will, wird es ersetzt. Und dann kommt anschließend auch die Rehabilitation, dass er sehr schnell wieder mit dem künstlichen Kniegelenk leben kann. Und das ist halt systemisch bedingt, das heißt Prophylaxe, OP, Nachsorge und auch Begleitung, therapeutische Begleitung, Physiotherapie, wie kann ich meinen Rücken stärken, wie kann ich mein Knie, wie Bewegung wichtig ist, das wissen wir ja alle, was gesund ist und nicht gesund, wir machen es nicht, aber wir versuchen das zu vermitteln und bieten halt den Patienten ein ganzheitliches System an und denken eigentlich systemischer. Einfach das Denken daran, dass das so ist, dass wir nicht triviale Systeme sind, dass es komplexer ist. Das ist schon mal der erste Ansatz.
Haben Sie denn das Gefühl, dass gerade in der Medizin alte Strukturen sich besonders hartnäckig halten? Also ist man da besonders viel Arbeit gefragt, um das zu ändern?
Ich habe eine therapeutische Ausbildung und was wirklich sehr hartnäckig ist, sind die Glaubenssätze. Das kennt ja jeder von sich persönlich halt. Und das ist ein unternehmerischer Glaubenssatz. Ne? So die persönliche, ich muss unbedingt Leistung erbringen, ohne nichts wirkt man nicht, ne? Ohne Mühe oder ohne Fleiß kein Preis und diese Dinge. Und das gibt's auch im unternehmerischen Alltag. Da gibt es systemisch bedingte Strukturen, die dann halt, das ist vollkommen wertfrei. Aber wenn ich sage, in die Verwaltung, gehen dann halt eher Mitarbeiter, die Sicherheit haben wollen, ins Marketing gehen eher Leute, die kreativ sind. Das sollten sie nicht tun, wenn sie Buchhalter werden wollen, kreativ sein. Und das immer das prägt ein System. Das Gesundheitswesen ist noch sehr stark geprägt, immer noch, hat sich deutlich verbessert, aber immer noch, stellen Sie mal vor, das kennen Sie ja dann, früher haben Orden, kirchliche Einrichtungen dann halt eben Kliniken gegründet, um die Menschen, die nichts hatten, die arm waren, zu versorgen. Da galt das Thema, seid froh, dass es uns gibt, ne? Und seid mal ganz schön still. So, das ist heutzutage natürlich kein unternehmerischer Ansatz mehr, sondern wir sind für die Patienten da. Das sind unsere Kunden. Und nicht nur die Patienten sind unsere Kunden, sondern auch der Rettungsdienst, die Angehörigen, die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen sind unsere Kunden. Und da müssen wir uns halt, da sollten wir uns dann halt auch darauf konzentrieren, dann eine gute Leistung abzubilden. Und das war das eine. Das andere ist, es war immer noch sehr hierarchisch stark geprägt. Ne? In früheren Jahren gab es den sogenannten Halbgott in Weiß, der war unantastbar. Und das hat sich auch mittlerweile gewandelt. Und auch die neue Generation von Chefärzten, die sind Teamplayer. Und diese sehr starke Hierarchie gibt es noch vereinzelt. Aber das ist, glaube ich, halt eben eine Struktur, eine Kultur von gestern, sondern ein guter Chefarzt, der herausragend ist, ist ohne Pflege, ist ohne Therapeuten halt nur halb so gut.
Kommen wir nochmal auf das Thema Belastung zurück. Sie hatten das ja vorhin auch schon mal angesprochen, dass die Dokumentationspflicht, die Bürokratie etc. das bis zu 25% der Arbeitszeit frisst, wenn man das so ausdrücken möchte. Wie handhaben Sie das im Haus, das Thema Digitalisierung? Wie gehen Sie das an? Was machen Sie da für Erfahrungen?
Ja, also erstens nochmal, es sind nicht 25, das wäre schön, das, da hätten wir viel erreicht. Es sind sogar 50% fast.
Okay.
Ne? Und das ist ja etwas, was wir nicht unbedingt ändern können, weil das sind die Anforderungen, ne? Die an uns gestellt werden. Also war es früher noch so, dass Pflegekraft ein Frühstück vorbereitet, muss sie jetzt eine Anamnese, eine Pflegeplanung, ein Assessment, Biografie, Vorlieben, Abneigung, Zahnstatus etc. festhalten. Ich persifliere jetzt ein wenig halt, aber das ist irre, dass man nicht ganz ohne Dokumentation auskommt, ist selbstverständlich. Es ist aber deutlich zu übertrieben und führt dann halt eben zu Engpässen, zu einer Belastung. Und man darf ja nicht vergessen, Pflegekräfte haben diesen Beruf zurecht gewählt, um Menschen zu pflegen und nicht um irgendwelche Dokumentationen durchzuführen. Das macht unzufrieden. Und genau, das ist halt eben dann, wenn die Prozesse dann noch nicht, Prozesse, wie stellt man sich das vor, der Patient kommt, wird dann untersucht, ist er jetzt noch in der Radiologie, ist er noch in der Funktionsdiagnostik, ist er schon im OP, wo ist er denn gerade? Wenn ich dann halt eben die Strukturen, die Prozesse nicht richtig dann halt eben optimiert und abgestimmt habe, dann ist da auch die Belastung. Dann telefoniere ich hinterher, hat der Arzt die Visite schon gemacht, sind die Medikamente schon verabreicht und, und. Das sind alles Strukturen, die wir in der Hand haben, die wir selber gestalten können. Und die Digitalisierung hilft, so sie dann entlastet. Ihre Frage beantwortet, wir haben unsere Mitarbeiter dann halt auch mitgeschult und auch mit bei dem sogenannten Customizing, also bei dem Einrichten der elektronischen Patientenakte mitgenommen und haben gesagt, immer dann, wenn ihr den Eindruck habt, es entlastet euch nicht, machen wir was falsch. Bei aller Eingewöhnung muss am Ende des Tages die digitale Prozessstruktur euch deutlich entlasten, dass ihr mehr Zeit für den Patienten habt. Und deswegen binden wir sie sehr stark ein. Und ich glaube, das ist auch uns recht gut gelungen halt, dass wir halt unsere Mitarbeiter dann halt auch anhalten, mit das System zu optimieren. Und immer optimiert zu halten. Das ist ja nicht so, dass das irgendwo mal Status quo erreicht ist. Es ist ja permanent in Veränderung. Und das heißt, wir müssen immer wieder nachschärfen.
Genau, jetzt kommen wir zum Ende nochmal vielleicht zum Anfang zurück sozusagen. Wir haben ja bei der jüngeren neuen Generation angefangen mit der Frage zum Thema auszubildende Azubis. Deswegen jetzt noch ein bisschen persönlicher die Frage, was würden Sie denn Ihren Kindern raten, wenn sie auf die Idee kämen, eine berufliche Laufbahn in einer Klinik einzuschlagen?
Also das ist ganz konkret, weil mein jüngster Sohn hat eine ganz andere Neigung. Ja, dem geht er jetzt nach. Der ist gleich selbstständig und ist da unterwegs. Und bei dem anderen trifft das sehr gut. Der hat verschiedene Praktikas gemacht. Ich sagte ja eben, Augen auf bei der Berufswahl, habe ich meinen Kindern auch gesagt. Macht Praktikas, guckt es euch an, weil er wollte in die IT, hat gesagt, nee, da wird mir ja zum Nerd, möchte ich nicht. Dann hat er eine Ausbildung gemacht zum OTA und da wurde ihm bescheinigt, ich zitiere, also auf den Kopf zitiere ich, wenn jemand geeignet ist für die Profession des Medikus, dann ist es der Herr Schütz, also mein Sohn, weil er da halt eben seine Neigung dazu sah. Und deswegen ist er tatsächlich auf Weg, Arzt zu werden, tatsächlich. Und da unterstütze ich ihn, wenn er gesagt hätte, ich will, falls ich Bankkaufmann werden, hätte ich das auch getan. Also an alle, also das ist ein toller Beruf im Gesundheitswesen zu arbeiten, kann ich nur empfehlen. Es ist krisensicher. Wenn Sie heute deutsche Arzt, deutsche Pflegekraft sind und sagen, ich will in den Bergen arbeiten, dann rufen Sie, was weiß ich, Garmisch-Partenkirchen, Hindelang oder wo es sonst Kliniken gibt, an und sagen, ich würde gerne dahin ziehen und bei Ihnen arbeiten, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie sagen, okay, kommen Sie nächste Woche, können Sie anfangen, hoch. Ja, und wenn Sie dann sagen, noch nach 2 Jahren, nee, die Berge, das beengt mich, ich will nach Sylt, dann haben Sie da die Möglichkeit. Das ist ein zukunftssicherer Job, das ist ein inhaltlich ein toller Job, aber man hat eine Verantwortung, man hat Schichtarbeit und das muss man, und auch man verdient ganz gut eigentlich als Auszubildende und als Pflegekraft, aber man hat dann keine Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Die sind halt eben beengt, so begrenzt. Ja? Man kann dann auch Pflegedienstdirektion werden oder Stationsleitung werden. Das ist vielleicht die Einschränkung. Sich schlau machen. Und wenn man sagt, doch, das ist ein toller Job, kann ich jedem empfehlen. Das ist wirklich einer, wenn ich das möchte.
Das klingt doch jetzt zum Abschluss nach einer sehr positiven und schönen Perspektive, nachdem wir auch so viele kritische Fragen gestellt haben und diskutiert haben. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch, Herr Schütz, für die Einblicke. Geriatrie, soweit ist es bei mir noch nicht, aber wenn, dann vielleicht würde ich mich dann doch auf die Wohlfühloase bei Ihnen freuen. Und wir gucken mal, was wir bei Ihnen aus dem Haus noch hören. Vielen Dank.
Ja, gerne. Ich danke Ihnen. Auch Geriatrie ist zu früh, aber wir haben Hydrojet. Das ist eine Wassermassage. Das können Sie mal vorbeikommen. Das ist ganz nett.
Hervorragend. Dankeschön.
Gerne. Machen Sie es gut, Frau Kunz.